Willkommen zum Küstentalk, dem Podcast der IG Metall Küste.
Das Jahr 2024 geht zu Ende und es war ein aufregendes Jahr bei uns an der Küste. In der Tarifpolitik haben wir zum ersten Mal in Hamburg einen Pilotabschluss für die Metall- und Elektroindustrie erreicht. Wir mussten betriebliche Auseinandersetzungen bewältigen. Denken wir nur mal an die Rettung der Meyerwerft in Papenburg. Und wir haben uns aktiv gegen die Angriffe auf unsere Demokratie gewehrt, durch eine große Initiative gegen rechts. Auf all das und mehr wollen wir heute im Küstentalk zurückblicken. Und dafür nimmt Daniel Friedrich heute mal auf einem anderen Stuhlplatz. Er stellt diesmal nicht die Fragen, sondern er beantwortet sie, Daniel.
Moin, grüß euch.
Der Stuhl gefällt dir hoffentlich auch, auch wenn er ungewohnt ist.
Naja, zumindest in dem Format, weil manchmal ist es ja auch schön, einfach die Fragen zu stellen, aber das darfst du ja heute.
Das mache ich auch gerne. Und da fangen wir auch gleich mal mit dem Thema an, für das wir wahrscheinlich in der Außendarstellung am meisten und häufigsten wahrgenommen werden, nämlich die Tarifpolitik. Und das Highlight des Jahres, das liegt erst ein paar Wochen zurück, der Pilotabschluss in der Metall- und Elektroindustrie. Zum ersten Mal gab es ihn hier im Norden, im Tandem, zusammen mit dem Bezirk Bayern. Wie kam es eigentlich dazu, zu dieser Tandem-Lösung?
Naja, wir haben das im Kreise der Bezirksleiter, Bezirksleiterinnen und mit den Vorstandsmitgliedern, den Geschäftsführern, also auch mit der Vorsitzenden Christiane Benner, aber auch mit der Tarifvorständin Nadine Boguslawski debattiert, wie wollen wir nach vorne uns aufstellen. Und eine Frage ist ja, wie ausrechenbar ist die IG Metall? Wir haben zwei große, starke Bezirke, die eine tolle Tarifpolitik machen und mit der wir erfolgreich nach vorne aus viele Themen ja auch bewegt haben, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen. Aber die Frage ist ja auch, ist die IG Metall mehr und macht es uns nicht stärker, wenn wir die Zahl der Betriebe, die tatsächlich am Ende des Tages auch Tarifabschlüsse machen können, ausweiten? Und so ist die Diskussion gestartet und am Ende ist es dazu gekommen, dass wir gemeinsam mit Bayern dann den Pilotabschluss dieses Jahr hier in Hamburg gemacht haben.
Und wie waren deine Erfahrungen im Tandem? Am Fahrrad sitzen da ja zwei und drehen, wenn der eine bremst und der andere Gas gibt, dann kommt man auch nicht so richtig voran. Wo hat es noch geknirscht? Wo lief es gut?
Also es lief bombastisch. Also man muss das deutlich sagen, man macht hier sich ja Skizzen, Überlegungen, wir haben viel überlegt, wer macht was wann. Und nachher haben wir dann gesehen, okay, wir sind in so einer gemeinsamen Fahrt unterwegs, dass diese Frage, wer gibt denn jetzt mehr Gas, wer lenkt, die hat sich gar nicht gestellt, sondern wir waren echt abgestimmt. Wir haben viele Sachen aus so einer gemeinsamen Logik. Was ist jetzt das Beste für die IG Metall und weniger, was heißt das für meinen Bezirk, was heißt das für meine Kommission? Was heißt das für meinen Arbeitgeberverband? Und da habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Horst Ott, dem Bezirksleiter aus Bayern, wirklich eine Ebene erreicht, wo man sagt, Leute, eigentlich ist es egal, wer wie was macht, wir machen es zusammen. Und das ist eine tolle Erfahrung gewesen. Und war ja auch erfolgreich, weil wir einen guten Abschluss hinbekommen.
Würdest du sagen, das ist jetzt auch ein Modell für die Zukunft, für die IG Metall? Oder war das jetzt einmal Tandem und dann lange nicht wieder?
Ich glaube, das verändert die Tarifpolitik der IG Metall schon auch in ihren Strukturen. Und wir haben jetzt da vorne raus mehr Möglichkeiten. Also wir haben A gezeigt, dass auch die kleineren Bezirke, ich meine, muss man ja auch ehrlich sagen, wir sind der zweitkleinste Bezirk von 7, dass wir auch Tarifpolitik können, dass wir auch solche Abschlüsse hinbekommen, dass wir es auch qualitativ gut hinbekommen können. Wir haben die Möglichkeit, das zu zweit zu machen. Und das macht die IG Metall für die Zukunft einfach flexibler. Wir werden wirtschaftliche Situationen haben, wo vielleicht einzelne Branchen im Moment nicht so stark sind, wie wir uns das wünschen. Wir haben Regionen, die vielleicht stärker unter Druck kommen, aber wir haben auch die Möglichkeit zu sagen, es geht am Ende des Tages um eine IG Metall und eine Lösung ist immer dann am besten, wenn sie so breit wie möglich getragen wird. Und deswegen ist nicht nur die Frage, wer macht am Ende den Abschluss, einer, zwei, sondern die Frage auch, wie kommen wir dahin? Und auch da haben wir neue Wege beschritten, haben uns viel stärker, transparenter, offener ausgetauscht, viel mehr auch gemeinsam gemacht mit allen Bezirken. Und ich finde, auf der Basis kann man nach vorne raus jetzt weiter debattieren. Und die Sachen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, nach vorne raus debattieren, wie gehen wir damit um? Und dann entscheiden, was 2026 die beste Aufstellung für eine gute Tarifrunde ist.
Metall und Elektro ist die größte Branche, für die wir tätig sind bei der IG Metall. Du hast schon ein paar Tarifabschlüsse gemacht, aber jetzt so ein Pilot bei Metall und Elektro. Wenn du da jetzt so auf diese Wochen und Monate zurückblickst, was war anders als sonst beim normalen Tarifabschluss?
Naja, die Aufmerksamkeit ist eine ganz andere. Wir haben ja am Anfang Bayern, NRW und wir ja auch geguckt, dass wir die Bezirksleiter, auch die Arbeitgeberverhandlungsführerinnen ein Stück weit auch in den anderen Bezirken sozusagen besuchen, dass wir dabei sind. Das ist natürlich Aufwand. Man sieht die Aufmerksamkeit, was das bundesweit so mit sich bringt, von den Medien bis auch intern. Und was natürlich auch ganz anders ist, als wenn du die Verhandlungen nur für dich führst, ist die Abhängigkeit von anderen. Es gibt auch andere Bezirke, die verhandeln, die Bundesebene ist involviert. Und da seinen Weg zu finden, die anderen mitzunehmen, aber auf der anderen Seite auch ein Stück weit diese Pilotposition zu übernehmen, das ist schon etwas anderes, als wenn du jetzt nur sagst, ich verhandle für Schleswig-Holstein oder ich verhandle für einen Konzern, wo du quasi mit deiner Kommission relativ autonom bist und nicht so in Abhängigkeit zu anderen sind. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben das zusammen sehr, sehr gut hinbekommen. Es gibt einen Punkt, der vielleicht nochmal ein bisschen anders war in der Wahrnehmung, ist einfach, unsere bayerischen Kollegen waren ja nur mit einer kleineren Truppe hier oben im Norden. Das würde ich vielleicht in Zukunft anders machen. Aber da muss man vielleicht auch gucken, wie groß sind die Kommissionen insgesamt, weil es muss ja auch handelbar sein. Also wir haben da viel gelernt. Und der Unterschied ist auch die Aufmerksamkeit. Du fragst, sagtest, dass am Ende des Tages über 200 Journalisten sich in die Pressekonferenz sozusagen einschalten und mein abends in der Tagesschau dann irgendwo ist. Das ist jetzt auch nicht so selbstverständlich, wenn man Tarifpolitik macht.
Ist kein Alltag. Wenn wir jetzt auf das Jahr zurückblicken, dann war das ja auch nicht der einzige Abschluss an der Küste mit einer bundesweiten Bedeutung. Für Airbus haben wir ein Paket geschnürt. Das bringt mehr Flexibilität, auch Sicherheit, und zwar bis zum Jahr 2030. Kannst du da vielleicht noch was zu sagen?
Ja, wir sind ja so aufgeteilt in der IG Metall, dass für gewisse Konzerne auch ein Bezirk dann die Verhandlungen führt für ganz Deutschland. Und das ist bei uns eben bei Airbus oft der Fall, weil wir hier die zivile Luftfahrtindustrie im Norden haben und damit viele Beschäftigten, viele Werke, viele Mitglieder. Und wir haben die Verhandlungen geführt für das Thema Leiharbeit und Werkverträge. Da gab es einen Tarifvertrag, der schon in der Historie damals hier im Norden gegolten hat. Den haben wir schon einmal auf die Konzernebene, also auch für den Defense- und Space-Bereich, auch für die Helikopters ausweiten könnten. Und den mussten wir jetzt verlängern. Und ich bin froh, dass wir diesen Ansatz gleiches Geld für gleiche Arbeit, dass wir den fortsetzen konnten. Wir haben das beste Equal Pay. Also du bist quasi in vielen Stellen des Verdienstes fast 1:1 dem zugeordnet, wie auch ein Airbus-Stammbeschäftigter das ist. Wir konnten auch die Quote nach vorne raus verringern. Wir konnten aber auch organisieren, dass das Thema Befristungen sozusagen nicht genutzt wird, um nochmal nach vorne raus Beschäftigung auszuweiten, die nicht Stammbeschäftigung heißt. Und da haben wir gemeinsam gut was Tolles hinbekommen. Klar ist, wir werden viele Sachen ohne Leiharbeit nicht schaffen, aber wenn Leiharbeit, dann muss sie eben auch vernünftig bezahlt sein. Dann dürfen wir keine Beschäftigtenverhältnisse zweiter Klasse haben und wir brauchen Perspektiven und da haben wir einen guten Tarifabschluss hinbekommen. Und wir haben nach meiner Kenntnis das erste Mal in einem Tarifvertrag reingeschrieben, dass wenn du Einsatzzeiten im Betrieb hast, Kollegen sind bis zu 3 Jahren da und dann wirst du übernommen, dass du dann nicht wieder bei Null anfängst, wenn es zum Beispiel um Zahlungen aus dem Tarifvertrag geht, wo die Beschäftigungszugehörigkeit sozusagen notwendig ist. Und das ist ein toller Erfolg, weil Kollegen haben das nicht verstanden. Sie werden im Januar übernommen und wenn es im Februar dann auf einmal ein T-Geld gab, dann haben sie es nicht bekommen, wären sie weiter als Leiharbeit beschäftigt gewesen, dann hätten sie es bekommen. Solche Ungerechtigkeiten konnten wir beseitigen. Und wir haben natürlich auch gerade für die zivile Luftfahrt hier im Norden dann auch noch unsere Themen Sicherheit durch Flexibilität sichern können, Ausbildungsplätze nach oben schieben können. Also da haben wir gut was hingekriegt.
Gute Verbesserungen also für die Leiharbeiter und auch für die Azubis und Dualstudierenden. Aber IG Metall ist ja nicht nur Metall und Elektro, gab auch Tarifabschlüsse in anderen Bereichen. Denken wir nur an Holz und Kunststoff zum Beispiel.
Ja klar, du sagst es, IG Metall. Viele denken Metall, Elektro, aber wir haben Holz und Kunststoff, wir haben das Handwerk, Textil und Bekleidung. Und wir haben hier jetzt auch im Sommer eine harte Auseinandersetzung gehabt in der holzverarbeitenden Industrie. Erste Mal Warnstreiks durchgeführt, seit Ewigkeiten bei Steinways. Tolle Bewegung, das, was die Kolleginnen und Kollegen da hinbekommen haben. Also IG Metall lohnt sich und Tarifpolitik ist unser Kerngeschäft, eben auch in diesen Branchen. Und da machen unsere Kollegen manchmal nichts im Lichte der Öffentlichkeit und ein bisschen mehr versteckt, aber eine ganz tolle Arbeit. Und an der Stelle kann man sagen, vielen Dank. Gerade in den Bereichen ist es manchmal viel, viel schwieriger als in den großen Konzernen, die wir aus der Metallindustrie kennen.
Sineways, das ist ja der Pianobauer, wissen ja viele auch nicht, werden, glaube ich, weltweit nur an zwei Orten werden diese sehr wertvollen Klaviere und Pianos, Flügel gebaut, in New York und in Hamburg. Also das gehört auch dann zur IG Metall. Und dann haben wir auch noch Stichwort Wind, Tarifvertrag mit Ørsted.
Ja, das war ja eine harte Auseinandersetzung. Viele erinnern sich an Vestas, 123 Tage Streik, positives Ergebnis am Ende des Tages, ein Tarifvertrag erreicht. Bei Ørsted waren wir direkt in den Verhandlungen. Bei Vestas musste ja streiken, um überhaupt zur Verhandlung zu kommen. Hier waren wir in den Verhandlungen. Das war dann auch teilweise ein bisschen holprig. Kollegen haben Druck gemacht und es ist schon interessant zu sehen, wie dann auf einmal auf so einer Offshore-Plattform draußen, auf so einer Windmühle, die IG Metall-Fahne sozusagen weht, weil die sich am Warnstreik auch beteiligt haben, oder auf dem Schiff, was 14 Tage rausfährt. Und auch hier haben die Kolleginnen in Emden, das ist die Geschäftsstelle, die für Ørsted zuständig ist, einen tollen Tarifvertrag hinbekommen. Aber es ist nicht nur Ørsted. Wir haben insgesamt in der Windindustrie Schritte nach vorne gemacht, auch bei anderen Offshore-Herstellern Tarifverträge erreicht. Und wir müssen da weitergehen, weil klar ist, wir wollen die Energiewende, wir wollen die klimafreundliche Wirtschaft, und das geht nur mit guten Arbeitsplätzen, und deswegen gehören solche Arbeitsplätze in der Windindustrie dann eben auch unter Tarifvertrag, und da machen wir weiter, und Ørsted ist ein weiteres Puzzlestein zu einer guten Tariflandschaft, die wir in der Windindustrie brauchen.
Und wenn wir schon bei Windindustrie sind und auf das Jahr jetzt, was zu Ende geht, zurückblicken, muss man sagen, es ist eben nicht nur Tarifpolitik, denn wir haben auch ein Positionspapier vorgelegt, in dem wir bessere Arbeitsbedingungen für die Offshore-Windindustrie fordern. Denn was viele gar nicht wissen, auf diesen riesengroßen Windrädern draußen, manchmal 100 Kilometer von der Küste entfernt, da gibt es noch nicht mal eine Toilette.
Ja, kriegst einen Beutel und einen Kabelbinder, und dann kannst du das damit verbinden am Ende des Tages, dein Geschäft. Und das ist ja kein Zustand. Und das muss man wirklich sehen. Wir wollen ja, wie gesagt, dass die Offshore-Industrie sozusagen wächst. Wir werden immer mehr Windparks bekommen. Die Windparks kommen immer weiter raus. Es gibt Studien, die heißen, dass bis zu 300 Kilometern außerhalb auf dem Meer am Ende des Tages diese Mühlen stehen. Und das heißt auch, dass unsere Kolleginnen und Kollegen davor Ort arbeiten. Und eins ist doch das Maßgebliche. Man will doch auch die Sicherheit haben, dass, wenn was passiert, schnell Rettung da ist. Und da müssen wir nach vorne jetzt tatsächlich sagen, pass auf, wir brauchen da eine Verbesserung. Die Firmen müssen bezahlen, dass wir sichere Arbeitsplätze auch gerade im schlimmsten Fall haben, dass was passiert, Helikopters da sind, Rettungsmöglichkeiten vor Ort sind. Da sind wir auch mit der Politik im Dialog, auch mit einem Teil der Arbeitgeber. Und das, was für uns überall selbstverständlich ist, dass der Arbeitgeber für die Sicherheit zahlt und sie auch organisiert, das muss eben auch für die Offshore-Industrie am Ende des Tages gelten. Und wenn da am Ende des Tages zehntausende Kollegen draußen auf dem Meer arbeiten, dann müssen sie sich doch die Sicherheit haben, wenn es irgendwie schief geht, dann wird das Bestmögliche für sie getan.
Da haben wir es also eingesetzt für auch einheitliche Standards, dass man also sagt, wie viele Leute sind eigentlich auf so einem Windrad, wenn das gewartet wird, was passiert im Falle einer Rettung, wie schnell muss sie da sein, und halt eben sowas wie, ist das ein Arbeitsplatz, und gehört dann auch eine Toilette dazu. Das alles kann man sich im Detail auch nochmal bei uns auf der Webseite anschauen, was wir da gefordert haben. Bei diesem Positionspapier für die Offshore-Windkraft gab es da eigentlich schon jetzt Reaktionen, bleiben wir da dran, um das auch wirklich umzusetzen?
Also ich bin ja jetzt fast 26, 27 Jahre bei der IG Metall, und ich würde es mal so hart formulieren, wir haben wenig Positionspapiere, die so eingeschlagen haben wie das. Zumindest in dieser Fachbranche. Weil da natürlich schon auf der einen Seite Behörden sehen, die sagen, das stimmt, da muss was passieren, da brauchen wir Klarheit. Wir sehen Ministerien, die Kontakt zu uns aufgenommen haben, die gesagt haben, wir brauchen einen Klärungsbereich. Ist jedes Bundesland für sich selber zuständig oder muss man das nicht gemeinsam machen? Wir haben Hersteller, welche, die sagen, endlich macht da einer nach vorne raus eine Initiative, der wir uns anschließen können, weil auch wir wollen Sicherheit für unsere Beschäftigten. Und es gibt natürlich welche, die versuchen, das zu verhindern, weil es kostet eben mehr Geld. Klar, wenn ich sage, ich brauche zum Beispiel eine Plattform mitten in der Nordsee, wo dann gewährleistet ist, dass, wenn was passiert, dass ich innerhalb von einer Stunde auf dieser Plattform bin, wir reden noch nicht davon, dass du wieder auf Festland bist, dann kostet das Geld, das muss einer bezahlen. Aber wie gesagt, Sicherheit hat seinen Preis, und die Resonanz ist, wir packen da weiter an, sind auch im Dialog bis hin zu den Bundesministerien, Offshore wollen wir, aber wir wollen es eben auch mit sicheren Arbeitsplätzen. Und da gehört eine neue Rettungskette dazu.
Hohe Resonanz also bei diesem Positionspapier, aber sicherlich auch bei der einen oder anderen betrieblichen Auseinandersetzung. Und auch da gab es natürlich einen, ja, kann man sagen, Highlight auf jeden Fall. Ein Fall, der heraussticht, der halt auch, da war Bundeskanzler, da war auch Thema in der Tagesschau. Und zwar mehrfach, nämlich die Rettung der Meyer-Werft in Papenburg. Also, weil den ganzen Sommer hat uns das im Prinzip beschäftigt, aber am Schluss konnte sie gerettet werden.
Ja, wir haben die Verstaatlichung, das muss man so sagen, weil es privatrechtlich nicht geht. Die bisherige Eigentümerfamilie hat am Ende des Tages nicht mehr die Kraft gehabt, selber für eine Lösung sorgen zu können. Und wir konnten gemeinsam mit anderen dafür sorgen, dass der Staat einsteigt. Ein Teil übernimmt der Bund, ein anderer Teil wird vom Land Niedersachsen genommen. Und wir müssen gucken, dass wir die Meyer-Werft jetzt für die Zukunft neu aufstellen. Und auch an der Stelle ist nicht üblich, dass der Bundeskanzler dann sich für die Betriebsversammlung anmeldet. Lustigerweise im Nachhinein muss man ja sagen, zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht alles fix war, keine Ausschüsse, alles genehmigt hatten, beschlossen hatten, und dass es am Ende geklappt hat, hat mit Menschen zu tun, die Betriebsräten der IG Metall vor Ort, hier bei uns im Büro Heiko Messerschmidt, also viele, die wirklich 24/7 für die Meyer-Werft gekämpft haben, aber auch in der Politik. Zum Beispiel der Wirtschaftsminister in Niedersachsen, Olaf Lies, der wirklich für diese Werft gekämpft hat, was so selten zu sehen ist, dass man nicht nur sagt, wir stehen bei euch, wir unterstützen euch bei diesen Auseinandersetzungen, sondern auch dann was tut. Und wir müssen jetzt nur sehen, dass wir diese Werft und dieses Vertrauen und dieses Investment, was da kommt, jetzt nach vorne führen. Soll jetzt einen Aufsichtsrat geben, dringend nötig, weil wir reden hier von einem Konzern, auch wenn er weiter wie ein Familienunternehmen im kleinsten Kreis geführt worden ist. Wir brauchen eine neue Mitbestimmungskultur, wir müssen die Werft zukunftsfähig machen, aber dafür muss sie da sein. Unser Erleben ist, was weg ist, ist weg. Hier haben wir was gesichert und damit wollen wir nach vorne raus dann eben auch Schiffbau in Deutschland stabilisieren.
Das war ja auch ein richtiger Wirtschaftskrimi, da hatte man eine Deadline, bis wann das Geld noch reicht. Dann ging es um Bürgschaften, dann ging es um mehr oder weniger Cash auf den Tisch, dann das Geld. Und du sagst es ja selbst, jetzt muss ein Aufsichtsrat gebildet werden. Also die Werft ist erstmal gerettet, aber sie muss jetzt saniert werden, damit das auch ein Zukunftsmodell ist. Wie weit oder was ist momentan der aktuelle Stand? Stichwort Aufsichtsrat zum Beispiel.
Also der Aufsichtsrat ist gerade in der Gründung. Gibt ja Arbeitnehmervertreter. Da haben wir jetzt eine Auswahl. Die versuchen wir dann in diesen Aufsichtsrat auch sozusagen zu bestätigen. Die Anteilseigner, das ist ja der Bund, das Land und die Familie, benennen dann ihre Vertreter. Das kann aber erst passieren, wenn auch die rechtlichen Strukturen neu geschaffen worden sind. Das passiert jetzt. Aber neben dieser Mitbestimmungsstruktur ist ja einfach die Kultur wichtig. Und die ändert man nicht mit einem Investment, sondern nur, indem man es neu macht. Wir brauchen eben auch eine Führungskultur, die Menschen ja beteiligt. Wir müssen eine Fehlerkultur haben, dass Fehler auch gemeldet werden, frühzeitig, sodass sie abgestellt werden können. Wir brauchen auch weiterhin die Gewähr, dass wir die besten Schiffe bauen, dass wir auch sie pünktlich bauen und dass wir sie auch so auf den Markt bringen, dass die nächsten Aufträge dann auch reinkommen. Also da ist viel zu tun. Auftragsbuch ist voll. Das hat auch bei der Rettung geholfen. Aber das, was jetzt als Rettung organisiert worden ist, ist, ich will es mal so sagen, die rechtliche und finanzielle Struktur und Sicherheit, das mit Leben zu füllen, das geht nur mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Und da muss eben dann auch die Führungskultur sich ändern. Und da werden wir weiter Druck machen müssen.
Die Meyer-Werft ist jetzt ein Staatskonzern. Bei einer anderen Werft war auch der Einstieg des Staates über Monate diskutiert worden. Bei TKMS, ThyssenKrupp Marine Systems, wurde der US-Investor Carlyle in diesem Jahr, hat er Interesse an TKMS. Monatelang sah alles danach aus, als gäbe es da einen Teilverkauf. Am Ende gab es ihn nicht. Weshalb nicht?
Nach meiner Wahrnehmung gab es gerade im Bundeswirtschaftsministerium Kräfte, die dagegen gearbeitet haben und immer neue Prüfschleifen, was man noch machen könnte, bevor man zu einer Entscheidung kommt. Und dann hat Carla eben entschieden, das war es dann. Verschiedenste Gründe, kann man nur spekulieren. Aber ich glaube, wenn man vor 6, 9 Monaten einfach Klarheit geschaffen hat und sagen, wir wollen das jetzt nach vorne raus gemeinsam machen, dann wäre das möglich gewesen. Wobei wir sind als IG Metall nicht für den oder die Investorenlösung. Wir suchen uns auch nicht einen aus und sagen, mit dem gehen wir jetzt quasi sozusagen durch dick und dünn, sondern uns geht es darum, wer hat das beste Konzept für die Zukunft. Und unsere Debatte, warum wir auch eine Ausgliederung, eine Verselbstständigung von dem Marinebereich bei TK unterstützt haben, ist ja, weil wir wissen, ThyssenKrupp ist selber im Moment im schweren Fahrwasser. Das Geld, was da ist, wird für den Stahl gebraucht, nicht für die Zukunft im Marinebereich. Und wenn wir außerhalb von ThyssenKrupp eine Zukunft haben wollen, dann brauchen wir eben jemanden, der diese Zukunft auch finanziell mit uns gestalten will. Nach unserer Kenntnis war da Carla der Einzige, der übrig geblieben ist, mit dem wir auch intensive Gespräche geführt haben, wo es auch Vereinbarungen hätte geben können. Und eins ist aber auch klar, alle Beteiligten wissen, wenn Marine System bei ThyssenKrupp rausgeht, dann muss der Staat mit einsteigen. Gerade auch, wenn wir daran denken, dass wir dann auch in Deutschland eine Konsolidierung machen, gegebenenfalls auch in Europa, da brauchen wir den Staat auch als starken Anker in der neuen Gesellschafterstruktur. Und deswegen die Absage an Carlyle bzw. von Carlyle lässt die Bundesregierung nicht aus der Verantwortung, selber ein Part bei einer Zukunft von MS zu sein.
Erwartest du da jetzt bei TKMS, dass sich da jetzt erstmal nichts tut, weil die Ampel zerbrochen ist, also die Bundesregierung? Ist das deswegen so ein bisschen auf Standby gestellt?
Naja, nach meinen Informationen wird da schon auch weiter dran gearbeitet, dass man der neuen Bundesregierung dann auch Optionen bzw. auch schon favorisierte Optionen dann vorlegen kann, weil die Probleme lösen sich ja nicht nur, weil die Ampel auseinandergebrochen ist, sondern im Gegenteil, wir brauchen weiterhin dringend hier Lösungen. Aber klar ist doch auch, wir müssen schauen, dass es dadurch besser wird. Und das ist zum Beispiel unsere Skepsis, was diesen bösen Gang, dieses Ausgliedern und bringt jetzt einen Teil der Marine System dann an die Börse, wo wir dann wissen, okay, die Aktionäre von ThyssenKrupp, die verdienen direkt Geld. Aber wo kommt das Geld für die Zukunftsinvestitionen hin, für unsere Standorte, für unsere Beschäftigten, für unsere Zukunftstechnologien? Da sind noch viele Fragezeichen da, aber wir werden da auch nicht locker lassen, sind da auch im Dialog, auch mit den Beschäftigten in der Bundesregierung, selbst wenn die Minister vielleicht nicht mehr so handlungsfähig sind, wie wir es an der Stelle brauchen.
Sag mal, über TKMS und über die Meyer-Werft gesprochen, die eins gemeinsam haben, nämlich richtig volle Auftragsbücher über die nächsten Jahre. Aber Norden steht natürlich für Werften. Es gibt dann auch noch Werften, nämlich FSG und Nobis Krug. Die haben keine vollen Auftragsbücher und haben in diesem Jahr uns jede Menge Sorgen bereitet.
Ja, sie könnten volle Auftragsbücher haben. Das ist ja das Schizophrene. Es gibt Auftraggeber, die sagen, wir würden da gerne Arbeit hingeben, aber mit diesem Investor haben wir hohe Zweifel, ob das eine gute Entscheidung ist. Und deswegen muss man einfach knallhart am Ende des Tages feststellen, mit Lars Windhorst wird es dort keine Zukunft geben können. Mir fällt nichts ein, wo man jemanden überzeugen kann, da Aufträge hinzugeben und damit auch die Sicherheit, dass ich das am Ende des Tages, das Produkt, was ich bestelle, fertiges Schiff oder vielleicht Teile, dass ich damit dann auch glücklich werde. Und das macht es im Moment so schwer. Wir sind da richtig in der Spirale, was ja auch ad absurdum teilweise sozusagen geführt wird, wenn die Beschäftigten sagen, wir kommen, wir fegen zum dritten Mal sozusagen hier am Tag irgendwie durch den Raum und sitzen dann da und gehen dann nach Hause, wenn Schweißdrähte nicht mehr da sind, wenn am Ende des Tages das Geld nicht da war, um für die Reinigung der Toiletten oder ähnliches aufzukommen. Und man muss hier wirklich sagen, wir brauchen hier eine Zukunft, aber die geht eben nicht mit diesem Investor.
Der Investor Lars Windhorst, die Älteren werden ihn noch kennen als einziges Wunderkind, hat den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl über Asienreisen begleitet. Sportfans kennen ihn als Investor bei Hertha BSC, was in die Hose gegangen ist. Was ist das Problem bei dem Investor und seinem Engagement bei FSG Nobis Krug?
Es hat keine Beständigkeit. Wie die Werften in der Krise waren, auch in der Insolvenz, da gab es dann Unterstützung da muss man wirklich sagen, da war Lars Windhorst auch mehr der Retter. Jetzt ist er allerdings mehr das Problem. Und es geht eben nicht, dass du aus meiner Wahrnehmung heraus mit dem Geld, was da ist, immer versuchst, in deinem Imperium deiner Firmen dieses Geld hin und her zu schieben, um das dann an der Stelle einzusetzen, wo du es gerade am nötigsten brauchst. Und wir sehen ja auch die Insolvenzen, die es an anderer Stelle gibt. Wir haben eine kleinere Firma in Würzburg, die auch Zulieferer für unsere Werften ist, die Insolvenz angemeldet, die auch zu ihm gehört. Und es ist einfach die Seriosität, vernünftig mit dem Geld auch umzugehen. Und das ist das, was einfach auch Investoren, Partner, Auftraggeber abhält, Geld in diese beiden Standorte zu geben oder Aufträge. Und deswegen kommen wir ja zu diesem Ergebnis, dass das so leider nicht weiter gehen wird. Und ziehe den Hut vor den Kolleginnen und Kollegen, die durchhalten. Und das zeigt ja auch, was möglich wäre. Und ich bin mir sicher, wenn morgen auf diesen Werften neue Eigentümer da wären, die sagen, wir haben hier die Möglichkeit, wieder Schiffe zu bauen, Teile zuzuliefern, dass das auch viele Beschäftigten gibt, die weggegangen sind, gesagt hat, ich gehe zurück, weil ich hänge an Nobis, ich hänge an der FSG und ich möchte da auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen wieder die besten Schiffe der Zukunft bauen und da brauchen wir einen Wechsel.
Jetzt aktuell im Dezember ist die IG Metall vor allen Dingen dann in den Nachrichten, wenn über VW berichtet wird. So eine Situation gab es ja auch schon lange nicht mehr. Tarifverträge aufgekündigt, es droht ein sehr kalter Winter. Wie schätzt du die Situation ein bei VW mit den drohenden Stellenstreichungen und Werkschließungen? Wir sind ja auch betroffen an der Küste mit dem Werk in Emden.
Ja, am 2. September ist die Zeitenwende, wenn du so willst, bei VW gewesen. Weil bisher hat man immer gemeinsam nach Lösungen gesucht. Man hat gemeinsam die Probleme angepackt und gesagt, okay, wie stellen wir die Produkte, wie stellen wir die Kosten, wie organisieren wir Personal, wie machen wir das zusammen? Und am 2. September hat der Vorstand einseitig gesagt, wir können nicht mehr für die Werke garantieren. Wir brauchen Personalabbau, wir brauchen Einschnitte bei den Entgelten. Und das müsst ihr jetzt organisieren, ansonsten habt ihr gar keine Zukunft mehr und auch keinen Dialog. Wir haben jetzt dreimal miteinander verhandelt zu diesem Zeitpunkt, wo wir hier das Gespräch führen. Man muss feststellen, dass der Verhandlungsführer auf der anderen Seite anscheinend gar kein Verhandlungsmandat hat, um auf die Ideen der IG Metall einzugehen, nach Kompromissen zu suchen. Wir haben selber ja jetzt was vorgelegt, aufgrund dieses Pilotabschlusses, so haben wir es ja besprochen, wissen wir ja, was der Rest der Metallelektroindustrie in den nächsten Jahren an Tarifsteigerungen hat. Wir haben gesagt, lasst uns das einzahlen bei VW in einen Topf, aus dem wir dann genau diese Zukunftsprobleme, wenn sie entstehen, dann auch lösen können. Aber wir halten an allen Werken fest. Und wenn jetzt nicht bald der Vorstand wirklich einschwenkt, wieder auf die Belegschaft zugeht, dann rasen wir hier in einen riesigen Konflikt. Und der wird die IG Metall schon beschäftigen, weil VW ist einer unserer Premium-Betriebe, Organisationsgrad von über 95% über alles. Da werden wir zuschauen, wie wir nach vorne raus organisieren können, dass die Kolleginnen und Kollegen Zukunft gestalten. Ich wollte sagen, wir werden nicht zuschauen, wie wir abgemeldet werden. Und deswegen ist ganz klar, entweder kommen wir jetzt zu Kompromissen, da sind wir bereit zu, oder zu weiteren Eskalationen. Und dann, glaube ich, kommen wir gegebenenfalls auch auf einen Arbeitskampf bei VW. Aber wie gesagt, da schauen wir mal, was jetzt am Verhandlungstisch rauskommt. Kollegen in Niedersachsen machen da einen Riesenjob, das alles miteinander zu organisieren, weil da hängen ja auch noch die Investitionen vom Aufsichtsrat freizugeben, hängen ja auch diese Investitionen noch dran, Kosteneinsparung, das alles gemeinsam zu managen und die Menschen mitzunehmen. Da Riesenrespekt vor dem Job, was Thorsten Kröger und sein Team da machen, auch die Geschäftsstellen. Aber klar ist, VW braucht Perspektive mit den Menschen, nicht gegen sie.
Warum ist es so wichtig, dass alle Werke in Deutschland, es sind ja insgesamt 10, erhalten bleiben?
Weil wir tatsächlich nach vorne raus auch sagen müssen, wie können wir in diesen Regionen Arbeitsplätze sozusagen sichern. Wir haben ja die Region um Wolfsburg, aber wir haben auch in Emden, Osnabrück, wir haben in Sachsen, die sind ja sozusagen nicht davon geprägt, dass drumherum viel andere Industrie sozusagen möglich ist. Wir haben die Frage, dass wir nach vorne raus auch die Elektromobilität organisieren müssen. Wir haben die Frage, dass wir Perspektiven für die jungen Leute brauchen. Deswegen ist es auch ein Skandal, dass Volkswagen die Zahl der Azubis radikal rasieren will. sondern wir müssten sagen, lass uns gucken, dass wir alle Werke erhalten. Das bringt uns nach vorne raus auch Möglichkeiten, weiter zu wachsen. Für diese Zeit, wo das nicht möglich ist, dann lass uns eben gucken, wie können wir die Produktion gut miteinander sozusagen aufteilen, wo können wir das gegebenenfalls auch kompensieren. Wichtig ist, wir brauchen Perspektiven für alle Beschäftigten. Wir reden von 120.000 Beschäftigten. Wenn wir da sagen, ach, dann ist das doch so, wir verlieren mal, das kann keine Antwort sein, sondern die Antwort heißt doch, Zukunft mit den Menschen gestalten, will mir gar nicht ausmalen, dass wenn der Vorstand sich hier durchsetzt, was das denn auch für unsere Demokratie bedeuten würde, wenn die Menschen merken, die Veränderung, die Weiterentwicklung von Wirtschaft heißt Personalabbau und nicht Zukunftsperspektive. Also von daher brauchen wir Perspektiven an allen Standorten.
Was fürchtest du, wie weit kann das gehen, diese Sache mit VW? Es sind ja nicht nur diese 120.000 Beschäftigten bei Volkswagen, es sind die ganzen Zulieferer, es sind auch nicht nur die 95% Organisationsgrad bei der IG Metall. Da hängt ja so viel mit dran, Wirtschaftsstandort Deutschland, Automobilbranche und so weiter. Welche Bedeutung hat das Ganze?
Das ist halt auch die Bedeutung des Mitbestimmungssystems, ne? Dass wir sagen, wir machen gemeinsam Lösungen. Auch bei Volkswagen hat man ja auch innovative Wege manchmal gewählt, die auch intern in der Gewerkschaftsfamilie nicht immer unumstritten waren. Wir haben die Frage, wie du gesagt hast, die Zuliefererindustrie etc. Also von daher ist das schon ein Thema, was nach vorne positiv gelöst werden muss, weil ich befürchte, dass auch andere Autohersteller genau hingucken, was passiert bei Volkswagen. Wir sehen ja auch die Nachrichten bei Ford zum Beispiel in Köln, wo auch jeder vierte Arbeitsplatz gefährdet ist, abgebaut werden soll. Das heißt, wir erleben schon auch, was passiert in unserer Automobilindustrie. Und da ist schon die Gretchenfrage, macht man das zusammen? Kommt vielleicht auch zu Lösungen, die nicht perfekt sind, die aber nach vorne raus Perspektiven schaffen? Oder wird der Standort Deutschland abgewickelt? Das kann aber für eine IG Metall keine Perspektive sein.
Da geht es um Mitbestimmung, auch Demokratie. Und wenn wir auf das Jahr 2024 zurückschauen, muss man sagen, das war ja auch einer der Punkte, in denen wir uns aktiv engagiert haben. Wir haben klar Position bezogen gegen Rassismus, gegen Hetze. Wir haben zusammen mit den Arbeitgebern, mit Nordmetall, eine gemeinsame Aktion veranstaltet für eine vielfältige, eine offene Gesellschaft. Warum ist das wichtig, gerade auch in den Betrieben?
Ja, weil Vielfalt macht uns stärker. Und zu glauben, dass wir die Probleme der Zukunft durch Nationalismus, durch Protektionismus lösen können, das ist ein Irrglaube. Die Welt ist bunter geworden, die Grenzen sind weggefallen. Und wenn wir nach vorne raus ein positives Gesellschaftsbild abgeben wollen, dann geht das nur mit den Menschen, die da sind. Und da müssen wir feststellen, 25% unserer Gesellschaft hat eben einen Migrationshintergrund. Entweder direkt oder indirekt, weil ihre Vorfahren nicht in Deutschland geboren worden sind. Und auch zu verstehen, dass das ein Mehrwert ist, dass jemand mit einer anderen Sexualität vielleicht, aber auch mit einer anderen Hintergrund, was Nationalität angeht, Sprache etc., das als Bereicherung zu akzeptieren. Das ist etwas, was wir gesagt haben, das wollen wir nach vorne raus doch nochmal deutlicher machen. Und was für uns doch wichtig ist, man kann das auch nicht trennen nach dem Motto in der Firma. Ja, da arbeiten wir alle an einem gemeinsamen Ziel. Da ist es egal, wer du bist, woher du kommst. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Aber draußen selektieren wir dann. Und eins ist ja auch klar, das, was Parteien wie die AfD und andere da vormachen, dieser Populismus, das kann keine Zukunft sein. Und da war der Geburtstag unseres Grundgesetzes schon auch ein gemeinsames Datum, wo wir gesagt haben, da wollen wir auch ein gemeinsames Zeichen setzen. Und ich bin froh, dass uns das mit Nordmetall gelungen ist. Wir streiten gerne. Wir haben auch nicht immer die gleichen Interessen und die gleichen Meinungen, aber es gibt Bereiche, wo wir schon auch zusammenstehen können und das muss man eben auch mal signalisieren. Und ich finde, das signalisiert auch einer Gesellschaft, dass ein Konsens jemanden stärker macht. Manchmal hat man ja das Gefühl, dass wenn man nur ein Drittel von dem, zwei Drittel von dem, was man durchgesetzt bekommen hat, dass das immer eine Niederlage ist. Nein, manchmal geht es auch im Gesamtsystem darum, dass man gemeinsam Lösungen findet, dass man auch akzeptiert, dass der andere auch eine Lösung braucht. Und deswegen war es da auch ein Signal, wir als Arbeitgeber und Gewerkschaften wollen hart in der Sache streiten, aber gerne auch zu Ergebnissen kommen. Und das mag ja auch für unsere Gesellschaft manchmal gut sein, dass man eben auch feststellt, gemeinsam kriegt man mehr hin.
Du hast es ja schon angesprochen, neben der Aktion gegen Rassismus und Hetze, auch die Würdigung des Grundgesetzes anlässlich des 75. Geburtstags. Vor ziemlich genau einem Jahr, kurz vor Weihnachten, hattest du auch klar Positionen bezogen gegen AfD, muss man sagen. Warum ist es so wichtig, sich als Gewerkschaft, als IG Metall da zu engagieren? Denn müssen wir uns nichts vormachen, in den Betrieben sitzen natürlich Leute, die die AfD wählen. Das sind Gewerkschaftsmitglieder mit Sicherheit darunter, die sagen sich vielleicht, sorgen wir lieber für ein ordentliches, dickes Portemonnaie sozusagen beim nächsten Tarifabschluss, dass da mehr im Lohnbeutel ist, aber lass mich doch mit der Politik in Ruhe.
Ich glaube, wir brauchen hier schon auch eine klare Haltung. Ich verstehe jede und jeden, der enttäuscht ist, weil eben die Situation heute komplizierter geworden ist, weil es Arbeitsplatzverlust gibt, weil Sachen auch nicht funktionieren, die Politik auch organisieren müsste. Also von daher, ich glaube, jede Kritik an den Mächtigen ist ja sozusagen gerechtfertigt, wenn sie denn dann geübt wird. Und ich glaube, auch wir als Gewerkschaften sind ja auch welche, die gegenüber von Politik auch immer sozusagen den Finger in die Wunde legen müssen, was eben nicht läuft, was besser gemacht werden soll. Wenn ich an Schulen denke, wenn ich an Infrastruktur denke, wenn ich Investitionen an die Zukunft denke, wenn ich das Bild, was manche Politikerinnen und Politiker abgebe, sozusagen mir vor Augen führe, dann haben wir schon viele Themen, die wir auch gemeinsam kritisieren können. Aber was wir doch nicht machen sollten, ist, dass diejenigen, die für völkische Themen stehen, die sozusagen sortieren nach Gut und Böse, nach der Frage, welche Nationalität sind sie, die Hass und Hetze verbreiten, ja, die bis hin zu Remigration reden, also wo Kolleginnen und Kollegen bei uns im Gewerkschaftshaus sind und davon berichten, dass ihre Kinder die Frage stellen, müssen wir zu Oma oder Opa ziehen, weil wir hier nicht mehr gewünscht sind. Das ist etwas, wo man dann auch klar sagen muss, nein. Und was ja uns als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter da wirklich ja auch verzweifeln lässt, ist, dass diese Partei diese Hetze sozusagen betreibt, diese Unsicherheit, diese Enttäuschung, dieser Wut dieser Menschen sozusagen aufnimmt, aber selber in ihrer Programmatik alles andere tut, als für die Menschen da zu sein. Also, wenn es um die Frage Steuern geht, wollen sie Steuerentlastung für die Reichen. Wenn es um Rente geht, wollen sie höhere Rentenalter haben und weniger Rente. Wenn es um die Frage Mitbestimmung und Sicherheit geht, wollen sie alles rasieren. Also, das heißt, sie signalisieren, wir sind eure Vertreterinnen und Vertreter, aber in Wirklichkeit in ihrer Politik alles andere. Und da müssen wir, glaube ich, klare Kante zeigen. Das ist nicht immer einfach. Aber wir müssen da auch mit den Menschen, die AfD wählen, in den Dialog kommen. Und diese Dialogfähigkeit geht aber auch nur mit einer klaren Haltung. Aber wir müssen auch zuhören. Und nicht alle Probleme, die benannt werden, sind falsch. Wenn ich ein Beispiel nennen soll?
Gerne.
Zum Beispiel diese Frage, wenn 2, 3 Migrantenkinder, Flüchtlingskinder mit in die Klasse kommen. Natürlich ist das schwieriger, den Unterricht zu gestalten. Aber wenn wir ehrlich sind, ob das 27., 28., 29. Kind da reinkommt und ob das sozusagen vorher in Syrien oder in Afghanistan gelebt hat oder nicht, das ist gar nicht unser Problem, wenn wir in unser Schulsystem denken. Schon auch die 26 Kinder kriegen keine perfekte Schulbildung, müssen auf Toiletten gehen, die wir im Betrieb schließen würden, haben Klassen, die sozusagen überfüllt sind. Also das heißt, das Problem, dass du für deine Tochter, für deinen Sohn die beste Schulbildung haben willst, das ist so oder so da. Und das nach vorne raus eben dann auch zu behandeln und nicht zu sagen, naja, regt euch jetzt auf und so weiter und so fort. Nein, wir müssen das schon ernst nehmen, dass Menschen Sorgen haben, aber wir müssen bei den Lösungen eben sagen, was sind richtige Lösungen. Das heißt eben nicht, geht zurück nach Afghanistan, sondern die Frage, wie organisieren wir das beste Bildungssystem für alle, die am Ende des Tages in die Klassen gehen. Und da müssen wir ein Stück weit, glaube ich, schon noch besser zuhören, als wir das in den letzten Jahren gemacht haben.
Politik bestimmt auch den Ausblick auf das kommende Jahr 2025. Am Anfang des Jahres steht eine Bundestagswahl an, denn die Ampelregierung ist auseinandergebrochen. Ist das das große Thema erstmal im neuen Jahr oder zu Beginn des neuen Jahres im ersten Quartal?
Ja, wir haben ja mehrere Sachen, die auch miteinander verbunden sind. Aber eins ist natürlich klar, die Bundespolitik gestaltet neben Europa am meisten für unsere Wirtschaft, auch für unsere Arbeitsplätze. Und von daher müssen wir uns einmischen. Jeder Einzelne muss sich am Ende des Tages entscheiden, wem gibt sie seine, ihre Stimme. Und klar ist, wir brauchen eine Politik, die Zukunft organisiert. Sparen ist keine Zukunft. Wir brauchen Investitionen in Infrastruktur, Schule, aber auch in die Frage unserer Industrie. Wir müssen nach vorne gucken, dass wir dieses Land zusammenhalten. Wir haben diesen fürchterlichen Krieg in der Ukraine und wir müssen schauen, wie wir auf der einen Seite unsere Bundeswehr ausrüsten, aber auch nicht aufrüsten. Wie können wir auch weiter Diplomatie in den Vordergrund stellen? Wie können wir Europa auch stärker machen? Wir haben die Frage, wie wir das Sozialsystem weiterentwickeln, weil viele Probleme, die unsere Kolleginnen und Kollegen sehen, sind ja auch davon geprägt, dass sie sagen, naja, ich möchte ja, wenn ich in Rente gehe, Lust auf die dritte Lebensphase haben und nicht Angst davor. Also es gibt schon viele Zukunftsfragen, die in Berlin entschieden wird und von daher kann ich nur jeden raten, sich da einzusetzen und sein Kreuzchen bei der richtigen Partei zu machen und darüber zu entscheiden, wie es nach vorne raus sozusagen weitergeht.
Das sind natürlich auch Themen, die den Wahlkampf bestimmen werden. Das merkt man ja jetzt schon, hat ja im Prinzip auch schon begonnen, wenn du sagst, man darf sich nicht kaputt sparen. Da steht ja beispielsweise dann das Thema Schuldenbremse ganz groß im Raum, wo man ja auch ganz klare Unterschiede zwischen den Parteien erkennen kann. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten, also jetzt auch aus Sicht deines Gewerkschaftes, die wichtigen Punkte bei der nächsten Bundestagswahl, da vielleicht bei der Entscheidung, welcher Partei man die Stimme gibt, darauf zu achten?
Naja, wir müssen Zukunft organisieren. Und zurück in die Vergangenheit kann kein Zukunftsbild sein. Und deswegen sind wir ja auch für eine Überarbeitung und Weiterentwicklung der Schuldenbremse, weil das im Moment uns sozusagen die Luft zum Atmen nimmt. Wir müssen schauen, dass in die Infrastruktur investiert wird, dass wir die Transformation der Wirtschaft, wir brauchen eine grüne Wirtschaft. Wir können nicht zugucken, wie dieser Planet kaputt geht. Ich sage immer, auf einem toten Planeten gibt es keine Arbeitsplätze. Aber das kann die Wirtschaft auch in gewissen Bereichen nicht alleine machen, sondern da muss eben in die Zukunft investiert werden. Und wir müssen doch auch gucken, dass wir diesen Staat zusammenhalten. Wir können ja nicht sagen, wir sind für die Unterstützung der Ukraine, aber die Menschen, die hier hinkommen, die kriegen jetzt keine Unterstützung mehr. Wir müssen gucken, dass die sozusagen in den Bürgergeldbezug reinfallen, dass die natürlich neu wieder in Arbeitsplätze kommen können. Ja, und wir brauchen auch nicht die, die sozusagen Totalverweigerer sind, haben so eine hohe Aufmerksamkeit. Der überwiegende Teil der Menschen, die in Bürgergeld sind, sind zum Beispiel Aufstocker. Das heißt, die arbeiten, kriegen zusätzlich noch Geld und es sind Kinder. Also von daher muss man auch da nochmal sehen, wie kriegen wir nach vorne raus ein zukunftssicheres Sozialsystem hin. Und das sind die Fragen, die man jetzt diskutieren muss, die wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter diskutieren. Und wichtig ist, wir werden auch nicht locker lassen. Wenn die Wahl da ist, dann gibt es ja Koalitionsverhandlungen. Wir werden mal sehen, wie das heutzutage ist. Früher war das relativ einfach. Eine Partei gewinnt, eine zweite kommt dazu. Jetzt wird das alles komplexer und komplizierter. Aber wir werden uns dann auch in die Koalitionsverhandlungen einmischen müssen.
Und wenn wir uns einmischen, dann machen wir das auch so, dass es auffällt sozusagen. Die IG Metall hat für den 15. März auch schon was geplant. Stichwort Rettung der Industrie.
Ja, eigentlich bräuchten wir jetzt so schnell wie möglich Entscheidungen. Und ich hoffe, dass neben jedem Wahlkampf die Union, CDU und Grüne doch noch bei gewissen Themen zueinander kommen. Ein Thema wäre eben, wie ist der Strompreis der Zukunft gerade für unsere Industriebetriebe? Kriegen wir da Entlastung, damit auch Investitionen in Deutschland stärker stattfinden als bisher? Aber wir werden uns einmischen. Das nächste Jahr heißt, rettet die Industrie. Weil was wir gerade erleben, wir haben über VW geredet, aber wenn wir die Automobilindustrie durchgehen, sehen wir ja immer hier 10.000, da 5.000, was zurzeit abgebaut werden soll. Wir haben Insolvenzen gerade in energieintensiven Betrieben. Auch hier ist bei uns ein tarifgebundenes Unternehmen. Es sind auch nur 100 Arbeitsplätze, aber es sind 100 Arbeitsplätze in einer Region, wo wenig Industrie da ist. Und Industrie ist gut bezahlt. Industrie sorgt auch dafür, dass der Lebensstandard vor Ort von allen steigt und eben auch mehr Geld vor Ort ausgegeben werden kann. Und deswegen werden wir uns nächstes Jahr einsetzen für eine starke Industrie. Und eins ist klar, wir wollen am 15. März ein klares Signal setzen, egal wer die neue Koalition ist. Eure Aufgabe ist es, die Industrie zukunftsfest zu machen. Und das geht nicht mehr mit Spardiktat, das geht nur mit Zukunftsinvestitionen. Und da seid ihr gefordert.
Da kann man auch, wer will, noch mehr nachlesen. Wir haben ein 11-Punkte-Papier vorgelegt. Wir hatten auch zusammen mit dem Pilotabschluss in Metall- und Elektroindustrie, hatten wir natürlich auch eine industriepolitische Erklärung abgegeben als IG Metall. Also Bundestagswahl, die Industrie. Und dann bleibt natürlich noch als Gewerkschaft, wie machen wir die IG Metall zukunftsfähig im kommenden Jahr?
Ja, das ist eigentlich unsere Standardaufgabe. Wir müssen gucken, dass wir uns weiterentwickeln. Die Mitgliederentwicklung muss weiter stabil sein. Eine Organisation, wo die Kollegen mehr austreten als eintreten, ist nicht attraktiv. Da nimmt man auch in der Bundespolitik und auch der Politik vor Ort uns nicht ernst, nicht wahr. Von daher ist die Mitgliederfrage die stärkste, die uns immer beschäftigt. Wir müssen nicht nur gute Arbeit machen, sondern wir müssen auch die Leute dafür begeistern, Mitglied der IG Metall zu sein. Wir uns weiterentwickeln müssen, auch in der Frage, wie können wir unsere Politik so gestalten, dass die Menschen mitmachen? Wie können wir sie auch davon überzeugen, dass Gewerkschaft nicht nur wichtig ist, sondern auch ihre Mitgliedschaft? Das heißt, wir werden auch betriebsnäher werden in der Frage von Tarifpolitik. Wir beteiligen ja zum Beispiel über Umfragen. Das werden wir noch stärker ausbauen. Wir haben jetzt zum Ende der Tarifrunde auch gerade eine Befragung. Wie fandst du das Ergebnis? Was können wir in der Zukunft besser machen? Aber ich glaube auch, dass wir gerade in der Tarifpolitik überlegen müssen, welche Dinge machen wir noch zentral über solche Pilotabschlüsse und was entscheiden die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb selber? Wo verhandeln sie auch mit ihrer IG Metall selber, um auch die IG Metall damit nochmal herauszustellen? Du musst Mitglied sein und damit kannst du vor Ort auch selber was bewegen. Und wir müssen natürlich auch unsere Jugendarbeit weiterentwickeln. Wir werden nächstes Jahr im Sommer ein großes Festival machen. Alle Informationen gibt es dazu auch auf unserer Website. WISE Festival heißt das in Magdeburg, wo über 1500 Kolleginnen und Kollegen aus dem ganzen Bundesgebiet zusammenkommen. Aber klar ist, Zukunft organisieren wir mit Jugend. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass wir die jungen Leute überzeugen, in die Gewerkschaft einzutreten. Das haben wir in den letzten Jahren immer gut geschafft. Und das nach vorne zu treiben, das wird auch eine unserer Aufgaben sein. Die IG Metall wird gebraucht. Aber eine IG Metall ist eben auch nur stark, wenn sie aktive Belegschaften haben, die bei ihrem Mitglied sind. Und dementsprechend müssen wir da eben auch gucken, dass wir diese Zukunftsfähigkeit organisieren. Ich freue mich drauf.
Und ihr könnt uns natürlich nicht nur hier im Podcast folgen, sondern auch auf allen Social-Media-Seiten, die da gängig sind, von TikTok über Instagram, Facebook. Bis hin zu unserem neuen WhatsApp-Kanal. Auch da findet ihr alles auf der Webseite unter Social Media. Jetzt haben wir über das Jahr 2024, über den Ausblick auf 2025 geschaut. Du hattest so viele Highlights, hast einen Pilotenschein gemacht, wie wir so salopp immer sagen, mit dem ersten Pilotabschluss. Hast die ganzen Herausforderungen skizziert, auch die Probleme, die in dem vergangenen Jahr gelöst wurden. Was würdest du sagen, jetzt so Jahresende, da schaut man immer so ein bisschen auf das vergangene Jahr und auf den Ausblick des Neues, würdest du sagen, du schaust wehmütig oder zurück oder voller Vorfreude auf das Neue? Was für ein Gefühl umgibt dich da?
Also ich glaube, erstmal haben wir gezeigt, was wir auch als kleine Bezirke leisten können. Und jeder, der mich kennt, ich bin Tarifpolitiker, weiß, dass diese Frage, dass auch ein kleiner Bezirk mal, wenn es die Küste ist, ist es die Küste oder auch ein anderer beim Piloten beteiligt ist oder ihn auch macht, dass das schon für mich auch ein Ziel war, wo man gesagt hat, Leute, da müssen wir hinkommen, weil es einfach die IG Metall stärker macht. Von daher gucke ich da wirklich mit einem großen Lächeln drauf und sage, das ist uns gemeinsam gelungen, dass das so gut geworden ist, auch mit den bayerischen Kollegen und Kollegen, hätte ich mir vor einem Jahr gar nicht vorstellen können. Von daher Haken dran, das haben wir echt gut hingekriegt, das müssen wir weiter ausbauen. Was mich betrübt, ist tatsächlich so ein bisschen der Blick jetzt auf die wirtschaftliche Situation, auch die politische Situation. Über die Geopolitik haben wir ja noch gar nicht geredet. Wir brauchen unbedingt ein starkes Europa, was zwischen USA und Asien, China nicht zerrieben werden darf. Dafür brauchen wir aber auch eine progressive, positive Politik und einen Ansatz, der heißt, lass uns mehr gemeinsam machen, als uns sozusagen abzuschotten. Und da habe ich im Moment wirklich Zweifel, ob wir mit der Bundestagswahl ein Ergebnis hinbekommen, dass wir diesen Weg auch sozusagen gehen können. Weil gerade auch mit dem Blick auf die nächsten Wahlen danach, wenn jetzt die neue Regierung nicht liefert, dann macht das die Ränder einfach immer noch sozusagen, gerade diese radikalen, populistischen Ränder immer stärker. Und da muss man natürlich ein bisschen sozusagen im Moment zur Kenntnis nehmen, wie soll das gelingen? Vielleicht dadurch, dass viele Menschen sich einsetzen. Und das, finde ich, ist an unserem Job oder auch unsere Tätigkeit als Gewerkschafterin und als Gewerkschafter doch eigentlich das Interessante. Viele, ich meine, du warst auch lange Journalist, hast über Probleme berichtet. Am Stammtisch wird debattiert, wer was wie machen soll, wer Noten verteilt. Im Betrieb kriegen Menschen mitgeteilt, was passieren soll. Aber du als Gewerkschafterin, du als Gewerkschafter hast die Möglichkeit, mit deinen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam was zu bewegen. Nicht nur zuzuschauen, sondern anzupacken, es besser zu machen, Sachen zu verhindern. Und manchmal ist das Schlimmste zu verhindern ja schon auch eine radikale Verbesserung. Und das gibt mir doch sozusagen auch die Kraft zu sagen, lass uns weiter anpacken, lass uns weiter aktiv für die Zukunft streiten. Weil eins ist klar, es macht keiner für uns. Wenn du abwartest, ja, dann bist du abhängig von anderen. Als Gewerkschafterin, als Gewerkschafter, wenn du dich organisierst, hast du selber viel in der Hand, kannst was draus machen und das sollte doch für 25 unser Maßstab sein, unser Leitspruch.
Hoffen wir also, dass alle, die uns jetzt zuhören, zuversichtlich in das neue Jahr gehen, vielleicht ein bisschen besinnlich auf das zu Ende gehende Jahr zurückblicken. Ich bedanke mich, Daniel, bei dir, dass du heute auf dem anderen Stuhl Platz genommen hast, dass ich deinen Stuhl heute einnehmen durfte, um Fragen zu stellen und wünsche dir auf jeden Fall auch einen schönen Jahreswechsel und genauso viel Tatkraft im neuen Jahr.
Vielen Dank und das Allerwichtigste, bleibt gesund und wie du gesagt hast, ein paar ruhige Tage, die haben wir, glaube ich, alle verdient. Und dann starten wir 25 wieder gemeinsam durch. Tschüss.
Tschüss.